Radio 1. Hörbar Rust.
Wie schön, dass Sie uns Ihre Zeit schenken. Es geht los mit Ray Charles. I'm gonna move to the outskirts of town. Das ist Drama, Drama in der Musik. Ray Charles habe ich Ihnen mitgebracht. I'm gonna move to the outskirts of town. Jetzt wollen Sie natürlich wissen, wer mein Gast heute ist. Und ich verrate es Ihnen.
Hörbar Rust. Heute mit
Skoumek Sabotka, 53, Tournee- und Konzertveranstalter. Blicken Sie kurz mal in Ihren Plattenschrank oder erinnern Sie sich, wie es da mal aussah. Ein Großteil dieser Musiker lernte unser heutiger Gast persönlich kennen, weil er ihre Tourneen und Konzerte organisiert. Skoumek wächst im Ruhrgebiet auf, wird Punk, bricht seine Ausbildung ab und zieht 1980 nach Berlin. Auf schicksalhaften Wegen beginnt er als Fahrer für Bands wie Malaria, Die Toten Hosen oder Violent Femme zu arbeiten, gründet eine eigene Agentur und wird im Laufe der Jahre zu einem der Big Player in der hiesigen Konzertmanagementbranche. Das ist Skoumek Sabotka noch heute und wir freuen uns jetzt in der Hörbar Rust auf ein paar schöne Geschichten aus diesem schnellen und bestimmt auch wilden Leben.
Skoumek Sabotka, da habe ich erst mal gedacht, das ist so ein ehemals erfolgreicher Film aus so tschechischen Kindern.
Hätte sein können.
Hätte sein können. Herzlich willkommen erst nochmal.
Herzlich willkommen auch. Hätte auch polnisch sein können, also aus dem Polnischen kommt das Sabotka, das heißt kleiner Samstag übersetzt.
Wirklich?
Ja.
Och, ist das schön. Also kleiner Tod kennt man ja, aber was ist denn der kleine Samstag? Ist das so Freitag ab 20 Uhr?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Du hast dir noch nie Gedanken über deinen Namen gemacht?
Nicht so weit, dass ich das recherchiert
Wollen
habe.
Wollen wir das gemeinsam tun?
Gerne.
Was könnte der kleine Samstag sein?
Ich würde sagen, der kleine Samstag ist ein Tag, an dem man ein bisschen arbeiten muss und am Rest hat man dann Zeit für sich. Würde ich so sehen. Aber
den nenne ich typischen Samstag.
Nee, die Polen nicht. Die würden das dein kleiner Samstag nennen, nehme ich jetzt mal an. Aber
was sagen Sie denn dann zum Sonntag?
Okay. Keine Ahnung.
So, und Skoumek ist ja nur halb echt. Also echt deswegen, weil es inzwischen ist es dein Name. Jeder kennt dich schon sehr, sehr lange.
Genau.
Eigentlich schon viel länger als andersrum. Richtig heißt du Stefan?
Richtig heißt ich Stefan. Meine Mutter ist mittlerweile die Einzige, die mich Stefan nennt. Und ich bin auch das einzige Mal, wenn ich Stefan höre, zucke ich zusammen. Wenn sie das sagt, wenn ich das sonst hören würde oder wenn andere Leute im Raum sind, die auch Stefan heißen, reagiere ich da nicht drauf. Den habe ich im zarten Alter, vielleicht wäre das die hingeleitete Frage gewesen, von 16 wurde der mir in dieser Sturm- und Drangzeit in Bochum nachgeworfen.
Nachgeworfen?
Sozusagen.
Also der war übrig wahrscheinlich. Also
der war übrig, da waren ganz viele Max und Nex und der Matthias Winkelmann, der hat das damals entwickelt und wir spielten in einer Band und dann hatte ich das irgendwann weg und dann ist der hängen geblieben.
Ich sag mal, du hast Glück gehabt, denn in der Punk-Posse damals, die Namen, die einem da so hinterhergeworfen wurden, hättest auch Blutsperma, Eisenwilli oder sowas in der Art heißen können. Ne?
Habe ich Glück gehabt. Ist dann auch, also hat sich dann so durchgesetzt. Mein Vater hat es akzeptiert und hat dann gesagt, naja, dann, wenn dich jetzt alle so nennen, dann nenne ich dich jetzt auch so. Meine Mutter hat gesagt, vor anderen, wenn du das möchtest, sag, nee, Mama, du kannst mich nennen, wie du mich nennen möchtest. Du kannst mich auch so nennen.
Dann sollten wir Mama kennenlernen, Adelheid, damals Kosmetikerin. Und ich kann mir vorstellen, dass Frauen, die damals Kosmetikerin waren, auch heute noch ganz hübsch sich zurecht machen.
Ja, kann man so sagen. Also die ist jetzt 81, gefühlte 61 und ist fit wie ein Turnschuh. Hat 30 Jahre lang Gedächtnistraining gemacht, wo wir immer gesagt haben, Mama, bist du eigentlich bescheuert, mit 50 schon sowas zu machen? Hat sie gemacht, hat sie auch anderen Leuten beigebracht und hat ganz viel karitative Sachen gemacht, Sitzen für alte Menschen, bis wir irgendwann, wie die Kinder gesagt haben, Mama, du bist ja jetzt auch schon 75 vielleicht, hörst du jetzt mal damit auf? Und das hat sie gerade erst abgegeben, weil sie gemerkt hat, dass ihr Terminkalender ihr ein bisschen voll ist.
Allein dieses Stufenbarrentraining zweimal pro Woche, oder?
Richtig. Und dann der Salto und so. Aber das hat sie alles toll gemacht und ja.
Schön.
Jetzt macht sie ein bisschen weniger.
Und wohnt sie noch in Waltrop?
Ja, sie wohnt noch in Waltrop. Nach dem Tod unseres Vaters vor einigen wenigen Jahren ist sie jetzt umgezogen in eine ganz schicke Wohnung und da besuchen wir sie so oft wir können und da wohnt sie immer noch.
Wer sind denn wir?
Wir sind ich und meine beiden Geschwister, Nicola und Julia, beide jünger. beide toll. Natürlich.
Natürlich.
Und
beide hören zu.
Beide, die eine wohnt in Freiburg. Da kann man euch bestimmt auch hören.
Ey, natürlich, mit dieser App, ja, auf dem Smartphone, überall.
Jetzt, Julia, hast du ein Smartphone. Und mein Bruder wohnt in Berlin mit seiner Frau und seinen Kindern. So.
Ach, zwei Schwestern und ein Bruder?
Nee, ein Bruder, eine Schwester und mein Bruder hat zwei Kinder.
Gut, das ist ja dann ungefähr das.
Ist fast das Gleiche.
Genau. Wer jetzt sagt, Mensch, Waltrop, keine Ahnung.
Am Arsch des Ruhrgebiets.
Ich habe mir das mal angesehen, weil es mir auch nicht gleich einfiel.
Natürlich nicht.
Bildet eine der Ecken eines Vierecks zwischen Dortmund, Recklinghausen und Bochum. So kann man es gut beschreiben.
Ja, ist aber die kleinste Ecke.
Ja, es mag die kleinste Ecke sein, aber die katholische Landjugendbewegung Deutschlands, KLJB, setzt da viel in Gang. Ich habe mir nämlich was über Waltrop durchgelesen, was ich immer mache. Also ich gucke meistens, woher kommt jemand und wie ist es denn da? Oder wie war es denn da?
Ich komme ja nicht von da. Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf. Ich bin in Oberhausen geboren und bin da in Waltrop noch aufgewachsen und war nicht in der katholischen Landjugend.
Gut, musst du ja nicht, dann warst du halt ein Ausgeschlossener, aber das ist ja sowieso die Geschichte deines Lebens, jedenfalls ungefähr das erste Viertel, vielleicht. Denn ich finde das ganz interessant, ob vielleicht gab es auch damals schon den Pyjama-Ball der Landjugend Waltrop, sagt dir nichts, nein. Das Rasenmäherrennen, der Trecker-Trek, auch nicht, also du schüttelst das den Kopf, was fürs Radio tödlich ist. Und die Amore Mio-Party für Leute ab 25?
Wäre ich ja gar nicht hingekommen. Nee, kenn ich
bin ich ja gar nicht eingeladen.
Nee, war ich nicht eingeladen. Bin ja schon mit 18 weggegangen. Nee, kenn ich nicht. Toll aber, was man so erfährt.
Und ich finde, das liest sich ganz schlüssig. Das liest sich wie ein netter kleiner Ort, wo da sitzen ja auch zwei ganz gute Arbeitgeber. Einmal dieser,
Langendorf,
weiß gar nicht, ob ich das, das nenne. Dieser
LKW-Firma.
Ja, man muss sich ja nicht jeder kauft sich sofort einen LKW, würde ich mal sagen. Und auch nicht jeder wird sich ein Liegefahrrad kaufen. Einer der Weltmarkthersteller für Liegefahrräder stellt bei euch da diese schrecklichen Dinger her.
Wusste ich nicht. Ich finde das so schrecklich,
Horror,
wie das
oder?
Aussieht.
Fürchterlich.
Wenn man die Tür aufmacht, man sieht die ja kaum. Wenn die angeschossen kommen.
Du meinst jetzt mit dem Auto?
Man sitzt im Auto und guckt und dann kommt da so ein meistens Mann mit so einem verzerrten Blick und will sein Recht.
Aber jetzt mal, wenn du davon sprichst, ich weiß, es ist überhaupt nicht das Thema und heute sitzt hier auch noch ein Kameramann bei uns, es wird ein Film über dich gemacht, über dein ganzes Werk, über dein Lebenswerk und da sind wir noch nicht mit einem Satz zugekommen, aber wenn wir jetzt gerade drüber sprechen, es wundert mich wirklich, dass alle Autos bald selbst fahren können, sie erkennen dich an der Körpertemperatur, alle Einstellungen werden vorgenommen, aber es gibt noch nicht die automatische Türbremse, die einfach die Tür daran hindert, aufzugehen, wenn ein Fahrradfahrer kommt. Und ich verstehe nicht, warum das noch nicht erfunden wurde, weil ich fahre viel Fahrrad. Man muss immer mitten auf der Straße fahren, was mich nervt. Ich bin auch Autofahrer. Und diese Fahrradfahrer nerven mich, die mitten auf der Straße fahren.
Das ist ein guter Punkt. Sollte man mal den Kollegen von der Firma Tesla oder BMW oder wie die alle heißen.
Nein, jetzt mal ohne Quatsch. Das ist doch komisch, dass
ist
das
ja
noch
komisch.
Nicht. Eigentlich müsste es so einen Block geben. Dann beim ersten Mal knallt man noch mit dem Kopf so gegen die Tür. Beim zweiten Mal guckt man dann schon, weil es so wehgetan
ist. Ist mir noch nie passiert, glücklicherweise. Sowohl die eine als auch die andere Sache. Weder bin ich bin mit dem Motorrad mal gestürzt.
Ich weiß.
Nicht, weil eine Tür aufging, aber da habe ich gemerkt, wie das dann ist, wenn man so schnell stürzt. Das ist dann ganz schön doof. Und wenn ich mir vorstelle, das wird eine Tür aufgehen, ich habe viele Kollegen, die in solche Türen schon reingesaust sind mit ihren Kratz.
Ja.
Sieht scheiße aus.
Zumal, ich glaube tatsächlich, dass viele darauf achten, wenn sie gerade den Motor ausgestellt haben. Es ist so ein automatischer Blick in den Rückspiegel.
Ja.
Aber wenn du im Moment noch im Auto sitzt.
Und noch was an der App machst.
Genau, noch,
um Radio
noch 1 die Radio
1 einzustellen.
Weil
das Autoradio ist ja gerade ausgegangen. Also muss man, um den Continuous Support zu haben, das anstellen. Ja, klar.
Na, jetzt mal ohne Quatsch. Du bist abgelenkt für den Moment, du telefonierst noch, machst dann die Tür auf und klong.
So. Ein Aufruf an die Autoindustrie?
Ganz genau. Ich will sowieso aufrufen. Ich will auch, dass endlich Urin als Fahrstoff, als Treibstoff sozusagen entwickelt
Toll.
Wird, weil das ist ja nun
auch. Ich stelle mir gerade vor, man sitzt so, in welchem Sitz auch immer, Flugzeug oder Auto oder Boot.
Nee, im Flugzeug nicht. Das ist schon mal ganz falsch geschlussfolgert. Aber erstens gibt es davon echt Massen und es ist nicht absehbar, dass das mal aufhört irgendwann.
Flugzeug oder Urin?
Urin fürs Auto.
Okay.
Als Antrieb. Ja, meinetwegen auch fürs Kratt, für deine Kollegen.
Ach. Das ist toll.
Ja, du hast doch so viele Autos. Für dich wäre das auch gut.
Super wäre das. Die schlucken auch alle.
Man muss halt mehr trinken. Aber das ist doch
nicht schlimm. Ich nehme mal hier so ein Stückchen Wasser. Danke übrigens.
Wenn der Tank leer ist, geht man an die. Also.
Schon gut.
Dann
spare me the details.
Das hier ist ein Sender für Erwachsene und es ist ein ganz natürlicher Vorgang. Aber ich werde es trotzdem jetzt nicht. Sheryl Crow hast du mitgebracht, Sideways. Wofür steht dieser Song?
Naja, wofür steht diese Künstlerin auch, wenn ich das mal beantworten darf? Mit der habe ich ganz lange gearbeitet, arbeite ich immer noch. Die hat eine ganz tolle Stimme, komponiert toll und die schreibt einfach urmelancholische Titel. Finde ich ganz toll.
Alles, was ich über Sheryl Crow weiß, außer dass ich ein paar Songs kenne, ist, dass sie einen wiederkehrenden Traum hat, dass sie all ihre Zähne verliert. Und das wurde mal so gedeutet, dass es ein Kontrollverlust, dass es für Kontrollverlust steht.
Kann ich mir nicht vorstellen. Alles, ja, also den Teil kannte ich gar nicht von Sheryl.
Sideways, Sheryl Crow. You know it ain't easy. Das Liegefahrrad, habe ich mir überlegt, ist die Nasenflöte unter den Fortbewegungsmitteln. Nasenflöten mag ich auch nicht. Es sind ungefähr dieselben Leute, die Nasenflöte spielen und Liegefahrrad fahren. Glaubst du nicht?
Ich habe also nie eine Nasenflöte gesehen oder gehört. Aber ich kann es mir vorstellen. Das ist nämlich ein Club. Die sitzen alle zusammen in der Nähe von Waltrop wahrscheinlich, weil sie in Waltrop nicht mehr akzeptiert werden. In Datteln oder
die katholische Landjugendbewegung hat sie ausgeschlossen.
Ja, und dann sitzen sie da, beziehungsweise flöten dort und flöten sich die... Oh, wie toll.
Aus der Nase.
Ich sehe da was.
So, also, wir haben deine Mutter Adelheid kurz kennengelernt. Ja. Dein Vater war Kaufmann, Hans-Georg.
Ja.
Der ist, wie du sagst, vor ein paar Jahren gestorben, 2009.
Ja.
Du hast Geschwister und du bist in diesem beschaulichen Waltrop groß geworden.
Ja.
Und irgendwann aber war es dir offenbar nicht wild genug oder die Leute waren zu langweilig, mit denen du dich umgeben hast. Denn Punk wird man ja nicht zufällig. Das guckt man sich im Moment an und dann denkt man, die sind einfach besser.
Das stimmt. Ich muss dazu sagen, dass ich, auch wenn das jetzt zum Überraschen meiner Mutter ist, ich hoffe, sie hört das jetzt, diesen Teil jetzt nicht, ich habe oft die Schule geschwänzt mit anderen zusammen. Und dann sind wir mit der Straßenbahn nach Dortmund oder nach Recklinghausen gefahren und haben dann da andere getroffen, die auch geschwänzt haben.
Mhm.
Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, boah, voll toll hier, wenn man Schule schwänzt und Bier trinkt und Zigaretten raucht. So mit 14, 15 war das ja noch recht unbekannt und war auch stand unter Strafe. Und dann sind wir, glaube ich, in diese Punkbewegung so ein bisschen so reingerutscht in Dortmund. Jetzt gar nicht wissentlich, sondern plötzlich hatte man dann nur noch kaputte Sachen an und die Eltern fauchten einen an. Wie siehst du denn aus? Das ist ja alles totaler Schrott, was du da anhast. Und dann haben so ein paar von uns haben dann eine Band gegründet mit 16.
War das diese Public Enemy? Und da warst du Gitarrist, verdammt.
Wir waren zwei Gitarristen. Ivan, ich, der Sänger, hieß Harry, der ist zum allerersten Auftritt nicht gekommen. Wo ich so dachte, dieser Pub. Und dann haben wir da 10 Minuten oder 15 Minuten gespielt und danach waren wir uns dann aufgelöst. Das war ganz toll. Aber mein Vater war da. Das habe ich aber erst im Nachgang feststellen dürfen. Und das war mir total peinlich. Dann stand er da hinten, also so habe ich es mir da vorgestellt.
Na, peinlich wäre es gewesen, wenn er auf die Bühne gegangen wäre mit einem Blumenstrauß
nee,
und gesagt, mein Sohn.
Nein, der wollte das einfach mal sehen.
Ist doch aber schön, ist doch rührend.
Ja, finde ich ja jetzt auch.
Damals aber eben nicht.
Nee, fand ich scheiße.
Okay, die erste halbe Stunde ist schon fast rum.
Okay.
Throbbing Gristle?
Ja.
Was?
Ganz tolle Band, die beste Band der Welt. Muss man jetzt hier mal sagen, auch im öffentlich-rechtlichen Radio, ist eine Band aus England, die mich ganz, ganz stark geprägt haben. Ich habe diesen Titel, den wir gleich hören werden.
Hamburger Lady.
Richtig, den man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen sollte und mal genau hinhören sollte, wenn man Englisch denn kann. Den habe ich gehört, als ich Gelbsucht hatte in Berlin. Da lag ich in der Reichenberger Straße, ich glaube 7 Monate im Bett. Nicht, weil ich wollte, sondern weil ich nicht anders konnte. Und bin angefangen, da diese elektronische Musik zu hören. Und da war das eine ganz große Platte, die kam da gerade raus. Greatest Hits von Throbbing Gristle.
Bevor wir es gleich hören, also bleiben Sie dran, es ist eine ganz gemischte Musikliste heute. Das Stück ist nicht unbedingt repräsentativ für all das, was danach noch kommt. Diese Gelbsucht, die wurde ja zufällig attestiert. Das ist ja auch eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Eigentlich wollte ich das chronologisch erzählen, aber wenn du jetzt schon davon sprichst, du hattest einen Unfall.
Ich hatte einen Autounfall und im Zuge des Autounfalls kam ich ins Krankenhaus und die haben mich angeguckt und meinten, wie siehst du denn aus? Man selbst hat ja nicht so einen Blick für sich selbst und dann hat der gesagt, ich glaube, du hast eine Gelbsucht. Und dann haben die das ganz schnell getestet und dann haben die gesagt, also du hast keine Verletzung vom Autounfall, aber du gehst jetzt mal schön in Quarantäne und wahrscheinlich müssen wir dich hier behalten. Und dann schellte sich heraus, dass die Gelbsucht schon ihren Höhepunkt gerade überschritten hätte. Deswegen hatte ich auch keine Schuld an diesem Unfall, weil ich bin bei dunkelgelb über eine Ampel gerast, frontal in ein anderes Auto rein und habe das aber nicht mitgeschnitten, weil ich da wohl...
Für dich sah es grün aus.
Nee, ich wusste schon, dass es nicht mehr grün war, aber ich dachte eher so an hellgelb.
Ah nee, dann war es bestimmt die Krankheit.
Ja. Und so war es dann auch. Ich hatte keine...
Ist dem anderen was passiert?
Nee.
Oh Gott sei Dank.
Ich bin durch die Scheibe gegangen und mir ist nichts passiert. Und die haben gesagt, das liegt daran, dass ihre Blutwerte so hoch sind, dass sie einfach jetzt Schwein gehabt haben. Aber jetzt, ich war natürlich auch nicht angeschnallt.
Okay.
Ernst-Reuter-Platz.
Gut, wenn Sie da gerade langfahren, fahren Sie vorsichtig. Man weiß nie, wer von der Seite kommt bei Dunkelrot. Jetzt hören wir erstmal Hamburger Lady. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran, bitte.
Radio 1. Hörbar Rust.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute ist Zdeněk Sobotka hier zu Gast. Er ist einer der bekanntesten Konzert- und Tourneeveranstalter Deutschlands, vielleicht sogar Europas. Ich werde es herausfinden. Ich habe Ihnen Katie Lang mitgebracht mit Sunday. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Zdeněk Sobotka. In deinem Leben sind wir jetzt gerade bei der abgebrochenen Schullaufbahn, beziehungsweise möchte ich darauf hinsteuern. Du musst ja schon irgendwie, jetzt nicht so schmerzverzerrt
gucken. Ja, ich weiß auch nicht.
Gestaltung und Design.
Ich denke mal, meine Mutter, wenn die dann... Ach,
immer noch? Mensch, wie alt bist du denn jetzt? Du bist doch schon Mitte 50 jetzt.
Ja, aber Mama ist immer da.
Ich meine, Sie sehen ihn leider nicht.
Nee,
Sie können
hast
ihn nicht
kein
sehen.
Abitur, Junge. Ja, Mama.
Vor mir
aber
sitzt ein Mann,
Reife auch nicht.
Vor mir sitzt ein Mann, echt so ein richtiger Kerl, blank rasierter Schädel, 1000 Tattoos, selbstbewusst, trainierte Arme, würde ich mal sagen. Und dann heißt es, ich habe immer noch Angst, dass Mama zuhört. Das kann doch nicht wahr sein.
Doch. Aber ich glaube, sie hat mir vergeben.
Also ein Bildungskomplex, ja?
Überhaupt nicht.
Aber Sie stellvertretend sozusagen.
Hundertprozentig.
Gut, egal, man kann es nicht leugnen, du hast diese Schule abgebrochen.
Richtig.
Gestaltung und Design, das heißt, du hast früher auch gerne, warst du gut in Kunst, kann man das sagen?
Nee,
was ist das?
Ich habe nur Kunst gemacht, weil ich Technik nicht geschafft habe. Ich wollte nämlich eigentlich Fluglotse werden. Tja, da guckst du. Ich wollte Fluglotse werden und habe gedacht, wie kann man denn mit einem Hauptschulabschluss Fluglotse werden? Ja, da kann man Fachabitur machen. Wie macht man Fachabitur? Da muss man ein Jahr oder so ein Praktikum machen. Bei der Deutschen Post, Bundespost. Und dann sind wir angefangen, Praktikum zu machen im August, keine Ahnung wann das war, und waren in so einer Einheit von Blödis, Auszubildende und Praktikanten.
Wir waren, und wer ist der Plural?
Plural waren die anderen Auszubildenden und Praktikanten.
Okay.
Ich glaube, wir waren so gefühlte 40. Wir fühlten uns an wie so ein kleines Lager.
Ja.
Und wir wurden bestellt, das Praktikum war bei der Post in Gelsenkirchen, wir wurden bestellt nach Bottrop. Es war im August und wir mussten Gräben schaufeln. Wir fühlten uns ein bisschen wie so eine kleine Armee beim Krieg. Ja, damals wurden ja die Kabel noch im Boden verlegt. Und die Praktikanten waren die Unterpraktikanten der Auszubildenden. Was haben wir also gemacht? Wir haben ganz viel geschrubbt und die anderen haben dabei Kaffee getrunken. Das habe ich 4 Monate gemacht und habe gesagt, ey Papa, das ist echt totale Scheiße. Wir müssen nur Gräben schaufeln. Dann sagt er, dann macht er was anderes. Dann bin ich in dieser Schule in Recklinghausen zu denen gegangen und die bildeten auch Kunst aus. Kunst, super. Dann mache ich das. Ich bin nicht besonders künstlerisch gut und habe das ja dann auch abgebrochen, als ich 18 wurde.
Du hast viele Tattoos. Hast du dir irgendetwas
Die habe ich nicht
mal...
gemalt.
Nein,
ich habe die nicht gemalt. Ich weiß, die sehen so ein bisschen selbstgemacht aus.
Nein. Aber ist eins davon nach einer Vorlage entstanden, die du selbst vielleicht skizziert hast oder nein? Besser nicht.
Das ist das Neueste hier.
Ja, das ist so Krickelkrackel nur, oder? Nein, jetzt ohne Quatsch, das ist nur eine
Radio
Schrift.
Kann man sich ja nur vorstellen. Es ist kein Krickelkrackel, es ist eine ganz schöne Sütterlin-Schrift, für die wissen,
Zeig
was das ist.
Zeig doch mal bitte, das kann aus der... Also das weiß ich auch, was Sütterlin ist.
Also
da muss
ist
man,
ja gut, guck mal, das kannst du sogar lesen.
Man musste den Arm dazu aber brechen, um das lesen zu können, Richtig. Weil man dreimal um deinen Arm herum lesen muss. Was steht denn da?
Gib Memum.
Auf. Zeig nochmal. Jetzt, wenn man es weiß, ist es ganz einfach.
Ja. Aua, ich muss hier in die Knie gehen. Und da hinten, was ist da drauf? Kann man aussehen, ne? Kann man das sehen?
Musikknochen?
Nee.
Ja, das ist der Körper. Ist egal. Ist ja Radio.
Was ist denn? Ach, das hier oben, so eine, typischen...
Geht, es geht hier noch so weiter. Da gibt es noch so eine... und da gibt es auch noch so zwei Berge. Ja, das ist Rio de Janeiro.
Ja, wie gesagt, Medium eignet sich...
Nee, ich habe nichts dafür gemalt. Auch die Krickel-Krackel-Schrift nicht.
1980 ging es nach Berlin. Weil es sowieso so hip war, weil du vor der Bundeswehr geflüchtet bist. Ja.
Ja. Am 19. Januar, einen Tag nach meinem Geburtstag, kam die, wie nennt man das?
Einberufungsbefehl oder Bescheid?
Nee, erstmal musste man sich da...
Musterungsbescheid.
Ja. Und ich sagte, das ist für ein Scheiß. Mein Vater, du gehst da hin. Du hast mir gar nichts mehr zu sagen, hab meine Sachen gepackt und bin getrennt nach Berlin. Und dann war ich weg.
Was hast du mitgenommen?
Meine Plattensammlung.
Dann war die aber nicht groß, ne?
Nee, ich hatte auch nicht so viel Geld. Clash, Sex Pistols, Pink Floyd, UK Subs, Stiff Little Fingers, keine Ahnung,
Pink AC/DC. Floyd brechen da ja so ein bisschen raus, das andere ist ja schon...
Ja, Pink Floyd war noch von davor.
Aber denen bist du sozusagen treu geblieben.
Nee, nur damals. Dark Side of the Moon, naja, musste man hören.
Wird jetzt verfilmt. Also das Buch von Martin Sutter, es gibt ein Buch, das heißt Die dunkle Seite des Mondes,
das
ich sehr, 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 sehr jedem ans Herz legen möchte. Und das wird jetzt, kommt jetzt im Januar in die Kinos. Hat aber mit Pink Floyd so gar nichts zu tun, es ist nur derselbe Titel.
Und das war die Sammlung war das und ich hatte so ein, es war kalt im Januar natürlich, wie es damals so war, ich hatte so einen Bundeswehrschlafsack dabei und da waren die Platten drin.
Ah, okay.
Und dann hat mich einer mitgenommen, direkt von Waltrop nach Berlin in einem Stück.
Und wusstest du schon, du schläfst da erstmal bei Kumpels oder hattest du da Freunde?
Ich kannte einen, das war ja noch vor Handys, ich kannte einen, aber dessen Nummer hatte ich nicht, aber ich wusste, der wohnte irgendwie in Kreuzberg am Hermannplatz. Es hat länger gedauert, bis ich den gefunden habe, ich glaube 2 Wochen. Das war ein bisschen peinlich, in der Hobrechtstraße.
Und zwischendurch hast du improvisiert, du hast Leute kennengelernt und bei denen geschlafen, war das diese Punk-Solidarität, besetzte Häuser noch, so dieses Klischee,
das lebte. Das gab's, Das war auch ganz unkompliziert. Also irgendwo angeklopft. Ich habe dann lange in der Schönlandstraße in einem Plattenladen gearbeitet, im Schlitz.
Ja. Und dann noch in so einem anderen in Schöneberg, ne? In
Vinylboogie danach. Boah, es ist auch schon lange, so lange her. Aber es war toll, es war eine tolle Zeit. Da hat man das gemacht, was man immer machen wollte. Jeden Tag Platten gehört.
Mhm.
Und auch manchmal geklaut.
Jetzt so im Nachhinein, hast du da ein schlechtes Gewissen?
Nein.
Na?
Ein bisschen. Naja, wir hatten ja alle gar kein Geld, aber wenn man dann mal so eine 7-Inch mitnimmt... Gerade von denen da, Hamburger Lady, habe ich eine mitgenommen.
Ja, ich meine, das sind ja, wir reden ja nicht vom Mediamarkt. Das hat denen ja wahrscheinlich auch ganz schön wehgetan.
Ich glaube, daran sind die pleite gegangen.
Und konntest du, kannst jetzt keine Kompensation mehr,
zurückzahlen?
Kompensierung, genau, dass du denen, dass die irgendwann den Laden aufschließen und dann hängt da so eine Plastiktüte mit 50.000 Euro oder 5.000 Euro.
Hat sich das so verzins und Zinseszins?
Ja. Du bist gut im Geschäft.
Ja, das könnte sein, dass das so viel ist. Nee, kann man nicht mehr. Ich habe nicht viel Geld bekommen. Ich habe es mir so hochschön geredet, dass ich gesagt habe, naja, wenn ich mir eine Platte mal mitnehme, ist nicht so schlimm.
Ja.
Ja, naja.
The Other Girl hast du mitgebracht. Von?
The Other Girl. Sefteliza.
Sefteliza.
Aus dem Iran, ja. Ja, die ist toll, ist eine junge Künstlerin, habe ich vor kurzem entdeckt, haben wir gerade ein Konzert gemacht vor ein paar Wochen in der Bergheim-Kantine, war ganz toll, ist eine junge Künstlerin, glaube ich, dass das was werden kann und finde ich ganz toll.
Wir werden jetzt gleich nach diesem Song deinen Lebensweg erstmal kurz auf Pause stellen und mal ins Hier und Jetzt springen. Da musst du uns mal ein bisschen was aus dem harten Leben eines Konzert- und Tourveranstalters mitteilen.
Gerne.
Ja?
Gerne.
So die Macken, so wer wünscht sich was? So weiße Lilien und weißes Wildledersofa in der Garderobe und so, ne?
Wenn es nur so einfach wäre. Aber gerne.
Skumek Sabotka ist heute hier im Studio. So, jetzt möchte ich natürlich wissen, als Konzertveranstalter, du wirst jetzt ja ganz dezent und loyal sein und keine Namen
nennen. Ich darf nichts sagen.
Na, aber verrat uns doch mal so ein paar Extras, die wir gar nicht mehr erfahren, weil wir weder Bunte noch Bravo lesen. Du musst ja die Namen nicht nennen, bitte.
Darf ich das mal so ein ganz kleines ins richtige Richtung?
Mach einfach.
Okay. Das, was wir früher kannten, dass wir nämlich die blauen Smarties, die grünen Smarties separieren mussten, damit die in einer Schale blau, gelb, grün.
Das ist doch eine Legende, das stimmt doch nicht.
Ich habe das nie erlebt. Es gibt seitdem ich arbeite, gibt es Catering-Firmen und es gibt Leute, die das für einen machen. Die kriegen direkt diese, sagen wir mal, wirklich oft sehr, sehr aufwendigen Rider, so nennt man das in unserer...
Rider heißt jetzt Fix.
Genau. Wird aber mit I geschrieben. Das sind diese technischen Anforderungen der Künstler. Da steht drin, was die essen wollen, ob die laktovegetarische bla sind. Und das kriegen wir gar nicht mehr mit, weil das machen diese Firmen alles direkt, weil die Künstler gehen auf Tournee. Und das jetzt mal, ich will das jetzt eigentlich demystifizieren. Wir kriegen das nicht mehr mit. Und ob die dann gebratene Eier rechts oder links rum und gegen die Sonne, mit der Sonne der Reis in wissen wir nicht. Und da wir auch da ja gar nicht uns aufhalten oft in diesen Bereichen, würden wir es auch gar nicht mehr sehen können. Weil es ist im großen Tourneebetrieb, in dem wir uns befinden, ist es eine ganz starre Hackordnung. Es gibt die Tournee, das sind dann die Leute aus England und Amerika, die Tournee sind. Also die bringen ihre gesamte Technik, ihr Catering, ihre Garderoben, alles mit. Und dann gibt's die Locals und das sind wir, die Tourneeveranstalter, die das in den Locals in Deutschland, Frankreich, England durchführen.
So, dann erklär doch mal dem Laien, wie es im ersteren Fall abläuft und wie im zweiten Fall. Also die Internationalen bringen alles mit und ihr müsst es koordinieren, dass es hier in eine gewisse Infrastruktur eingefügt wird.
Die Infrastruktur müssen wir stellen. Das macht man alles Monate im Voraus. Da steht dann in so einem Rider, in so einem technischen Rider, lieber Promoter in dem Land, du stellst uns morgens früh 50 Aufbauhelfer, 30 Rigger, das sind die Leute, die in den Hallen in die Dächer klettern, um dort oben Motoren anzusetzen, damit dort das ganze Licht- und Tonequipment hochgezogen wird. Du stellst uns 10 Gabelstapler, damit das Zeug aus den LKWs nicht mit Menschenhand, sondern wenn möglich auf Paletten dorthin gebracht werden muss, wo es hingehört. Du stellst uns 5 Elektriker, die dann den ganzen Apparat sozusagen anschließen ans Stromnetz. Du stellst uns 100 Securities, damit die wilden Fans nicht die wilden Musiker auffressen. Du stellst uns 4 Garderobenhilfen, damit unsere Garderobenleute deinen Garderobenhilfen sagen, bitte nehm mal, bügel mal, mach mal. Und du stellst uns 8 Catering-Helfen, damit die unseren Caterern, die den braunen Reis kochen und gegen die Sonne schwenken, dann von Spülhilfen aus Berlin geputzt werden dürfen. So ist es.
Gut, das ist Fall 1. Das klingt schon nicht unaufwendig.
Nee, aber das ist natürlich gelernt und das können wir und das machen wir gerne. Und da gibt es natürlich Unterschiede von einem Künstler zum anderen. Der eine will seine Garderobe, da haben wir jetzt einen, der kommt jetzt in Kürze nach Berlin. Der will seine Garderobe nur mit 16 Grad bekühlt haben. Ist im Winter total easy, im Sommer wird das unter Umständen schwierig. Und dann steht im Rider, wenn man eine Etage tiefer liest, auch dort, wo er auf der Bühne steht. Und das wird dann eine Herausforderung.
Du hast doch für einen deiner Oldtimer, du hast doch so ein Sauerstoffzelt, das habe ich im Internet gesehen, irgend so ein Foto.
Richtig.
Kann man den da nicht irgendwie reinsetzen? Weil wie soll das denn sonst gehen? Wie soll es gehen?
Kann man machen, indem man dann Klimatechniker anruft und neue Sachen lernt und sagt, lieber Klimatechniker, gibt es die Möglichkeit, dass unter der Bühne ein Grill gebaut wird, der mit einem klimatechnischen Gebläse den Musiker so anbläst, dass er gefühlt 14 Grad kalt ist? Ja, das gibt's.
14 sogar? 16 oder 14?
16, Entschuldigung.
Aber
es muss 14 sein, weil bei der Zeit, in der es in einer heißen Halle hinausströmt, bis zu dem...
Ist es dann 16, natürlich.
Das hat er mir erklärt. Ja, das haben wir jetzt gebucht.
Dann muss
wie heißt
aber
der
auch
denn
immer
wohl?
Stehen. Ja, weil ich überlege wirklich wieder.
Manson mit Nachnamen?
Nein! Der sowieso aussieht, als wenn gar kein warmes Blut durch seine Adern fließt.
Genau.
Oh. Oh. Das finde ich ja spannend.
Ja, ich finde es gut. Weil da kann er am besten singen.
Aber dann muss der auch wirklich da stehen bleiben, ne, auf seinem Grill.
Das Ding, das Ding ist so breit, dass er da auch ein bisschen hin und her gehen kann. Aber es ist so geplant und auch so gelebt mit ihm, dass er das wunderbar kann.
Er könnte sich ja diesen riesengroßen Champagner-Schwenker seiner Ex ausleihen und den mit Eiswürfeln auslegen und dazwischendurch reinspringen.
Würde ich mal vortragen.
Hast du? Die hat schon einen schönen Körper. Wie wird die eigentlich richtig ausgesprochen?
Weiß
Dieter van Tees?
Weiß ich nicht.
Hast du die mal strippen sehen?
Nee.
Du bist aber viel rumgekommen auf der Welt.
Ja, aber da habe ich mich nicht bei Herrn Manson befunden, dass ich sie dort gesehen hätte. Vielleicht hätte sie das auch nicht gewollt. Ich weiß es nicht, aber ich werde ihn fragen.
Man bezahlt ja dafür. Gut, also Wenn also Bands, wenn Locals kommen, macht ihr all das, was gerade beschrieben ist, plus aber das davor dann auch noch sozusagen.
Also die Bewerbung, den Vorverkauf, welches System darf die Karten verkaufen, wie wird der Ticketpreis festgelegt, in welcher Lokalität spielt man.
Was heißt, welches System darf die Karten verkaufen?
Es gibt ja verschiedene Kartensysteme in Deutschland, auf der Welt. Und dann entscheidet man sich gemeinsam mit dem Manager oder Agenten des Künstlers, wer denn dann wohl der Beste ist, der das verkaufen soll.
Ach, das...
Das machen wir auch.
Das macht
also das
auch.
Entscheiden wir.
Das entscheidet ihr.
Weil wir gehen ja im Umkehrschluss zum Künstler und sagen, hier ist Geld für 10.000 Menschen oder für 1.000 oder für 100, ist egal. Und damit wird mir überlassen, dieses Geld heranzuschaffen. Damit habe ich dann auch die Kontrolle, über welches Ticketsystem das läuft.
Der Künstler, hilf mir mal bei der Reihenfolge, der Künstler wählt, er und sein Management.
Einen Agenten aus?
Die wählen, aber Moment, einen Veranstalter jetzt. Also wie kommen Sie überhaupt darauf zu sagen, Skumek, ich glaube, dass der das gut macht. Bist du dann derjenige, der eben im Vorfeld suggeriert, pass auf, wenn du mich das machen lässt, mich und meine Firma, dann sind jetzt 250.000 sicher. Plus Summe X. Ist das so, dass man schon von vornherein in Vorleistung tritt, was ja schwierig ist, weil man weiß ja gar nicht, Tourneen werden so weit im Voraus geplant, ob der dann überhaupt noch hip ist, ob so viele Leute kommen, ob an dem Tag ein Fußballspiel ist oder was weiß ich.
Fußballspiel weiß man meistens, aber man muss, um die Frage zu beantworten, in Vorleistung gehen. Und wir machen das nicht direkt mit dem Manager und dem Künstler, sondern mit dem Agenten oder der Agentin des Künstlers und des Managers.
Aber da wird schon eine konkrete Summe genannt.
Oh ja, das geht da nur ums Geld. Das wäre so, als wenn wir beide hier sitzen und wir schachern sozusagen. Es ist ein Geschacher. Aber freundlich zum Teil, mitunter. Die Konkurrenz ist stark, also wird dann mal mehr, mal weniger geschachert. Es wird auch am Wochenende geschachert oder nachts oder morgens. Per SMS und per Anruf. Der andere hat jetzt so und so, willst du noch mitgehen? So ist es.
Und dann wird auch, also richtig so, auch Dumping-Geschichten. Und irgendwann.
Genau, Dumping ist hier andersrum zu sehen. Dumping heißt, noch was drauflegen.
Ja, okay,
genau. Wie viel Prozent willst du denn verdienen?
Rumping,
genau.
Gut. Also, das heißt, dass eure Gewinnspanne dann eventuell niedriger ist. So war
die
das
wird dann immer kleiner, genau.
Gut. Die erste Stunde der Hörbar ist um. Du hast aber noch einen Song hier offen bei mir: Savages, She Will. Sag was dazu, bitte.
Savages habe ich vor ganz kurzer Zeit kennengelernt, habe die gesehen und habe mich in die verliebt sozusagen. Jetzt nicht rein physisch, sondern musikalisch und energetisch. Und habe mir die habhaft gemacht.
Wie? Du hast sie in den Vertrag genommen?
Ich habe sie in den Vertrag genommen. Die spielen jetzt auch demnächst hier. Die spielen auch eine Tour nächstes Jahr. Und ich habe die überzeugt, dass wenn sie mit mir und meinem Team arbeiten, es ihrer Karriere zuträglich ist. Und dafür haben sie einen anderen Veranstalter verlassen. Das tut mir leid für den anderen, aber da habe ich jetzt einfach hier ein bisschen mehr Gummi gegeben als vielleicht die anderen. Deswegen spiele ich.
Radio 1. Hörbar Rust.
Nächste Woche wird Wolfgang Bosbach hier sein. Heute ist Skumek Sabotka hier. Und ich habe Ihnen Quincy Jones mitgebracht für den Beginn der zweiten Stunde der Hörbar mit The Dude. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Skumek Sabotka. Er gehört zu den größten Konzert- und Tourneeveranstaltern. Ich habe jetzt gesagt, dass...
In Charlottenburg, liebe Konkurrenz, nur in Charlottenburg.
Das kann nur jemand sagen, der sich seiner ziemlich sicher ist. Und ich glaube, du kannst es sein, weil dazu bist du schon ziemlich lange drin und hast wirklich, wirklich, wirklich mit unglaublich vielen Größen dieses Geschäftes zu tun gehabt. Wir können ja nochmal zurückspringen, wie alles losging. Du hast von diesem Autounfall erzählt, ja. Also da warst du schon sehr krank. Und die Diagnose Hepatitis B, du warst lange im Krankenhaus und ich habe in irgendeinem Interview da auf eurer Webseite das, glaube ich, in der Zeit waren alle Wände mit Plastikfolie abgedeckt und der Boden mit umgedrehter Luftpolsterfolie.
Das stimmt. Da stehe ich zu, es war toll.
Ja,
und da habe ich dann Hamburger Lady gehört. Jetzt schließt sich der Kreis vielleicht. Und ganz laut. Naja, das war, und da lagen Neonröhren. auch noch.
War das im Krankenhaus oder bei dir zu Hause?
Nee, das war bei mir zu Hause. Ich war nicht lange im Krankenhaus. Ich will das nochmal revidieren. Ich war nur ganz kurz im Krankenhaus und dann meinten die, nee, sie können das zu Hause auskurieren. Und jede Woche kommt jemand vom Gesundheitsamt und guckt, dass hier alles schön so ist, dass sie nichts von dem, was sie ja in sich tragen, nämlich diese Krankheit, dass sie das nach draußen bringen. Wie nennt man das denn?
Quarantäne oder?
Zum Beispiel. Ja. Ich war dann quasi in Quarantäne bei mir zu Hause. Und jede Woche kam dann ein Mitarbeiter vom Gesundheitsamt in Kreuzberg und hat sich das, irgendwann kannte man den dann und dann kam er vorbei und hat sich das alles angeguckt, dass der Müll getrennt wurde, dass, keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern, da war das so.
Wie lange war dieser Zustand, was hast du gesagt?
6, 7 Monate, 8 Monate.
Um Gottes Willen, hast du, und konntest du in der Zeit keinen Besuch empfangen?
Haben mich nicht so viele besucht.
Aha.
Ich hatte auch, glaube ich, damals keine Lebenspartnerin, wenn ich mich richtig erinnere. Es geht einem dann schon echt nicht so gut. Also man hat so wirklich den Lebenswillen ein bisschen verloren.
Was hast du denn gemacht in der Zeit? Wie kriegt man 7 oder 6 Monate rum?
Musik, ganz viel Musikern und Freunde bitten, Platten mitzubringen.
Wenn sie kommen,
ja. Oder sie wenigstens vor der Tür abzustellen. Wir hatten Kohleofen und irgendwann wurde es auch ganz schön bitter kalt und Geld zum nach oben schleppen lassen, du erinnerst dich, hatte ich nicht. Und also musste man irgendwie Freunde bitten, kannst du mir mal bitte was mitbringen. Ja, das war nicht, also ich...
Warum Luftpolster vor ihr?
Weiß ich nicht mehr.
Das kann doch nicht sein.
Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nur noch an das
Warst
Bild...
Warst du geräuschempfindlich?
War geräusch- und geruchempfindlich, wird man dann. Aber ich kann mich daran erinnern, ich hatte die dann hingelegt und dann habe ich festgestellt, wenn man drauf tritt, dann platzt die ja. Wie scheiße ist das denn? Also habe ich überlegt, da kann man ja jetzt nicht drüber fliegen. Hinterher war die dann total plattgetreten, sah auch total billig aus. Das war damals.
Gut, also du bist wieder gesund geworden. Der Arzt hat dir aber gesagt, hör zu, pass auf, wenn du jetzt nicht gleich wieder ins Grab springen willst, dann musst du aufhören mit Alkohol. Hast du vorher viel getrunken und viel gefeiert und Drogen genommen?
Ja. Der hat das ganz undramatisch gesagt, pass nur mal auf, jeder Tropfen Alkohol verkürzt ihr Leben um einen Tag, stellen Sie sich mal so vor.
Ui, und zumal du nicht mal weißt, ob du vielleicht sowieso nur 60 geworden wärst.
Dann sage ich, wie viele Tropfen sind denn wohl in einer Flasche drin? Und dann sagt er, mehr als sie glauben. Das habe ich mir dann wirklich zu Herzen genommen. Oh. Und man muss dazu sagen, man ist doch wirklich sehr, sehr geschwächt. Ich habe, glaube ich, ich wiege jetzt 82 Kilo. Ich habe, glaube ich, damals knappe 60 gewogen. Also man ist am Rande der körperlichen Belastbarkeit. Da willst du nicht trinken, willst auch nicht rauchen. Also da geht's dir nicht gut, muss man einfach mal so sagen. Leute, die das schon mal gehabt. Mein Vater hat das zweimal gehabt und dem haben sie diesen Spruch dann nicht gesagt. Und der hat dann einfach sein Bierchen jeden zweiten Tag oder jeden Tag getrunken und das hat ihn dann auch gerissen, wenn ich das mal so nach draußen sagen darf. Also hätte der den Alkohol nicht getrunken, würde der jetzt noch leben. Hat er aber nicht. Ich habe mir das dann zu Herzen genommen und war dann plötzlich unter all den Blinden der Sehende und bekam dann irgendwann einen Anruf von Jackie Hildisch, der sagte, ich brauche einen Fahrer für abwärts.
Ja klar, du konntest immer alles fahren, alle um dich herum haben weiter getrunken und gefeiert und du warst plötzlich... Yes.
Super, ja, mach ich gerne, okay. Kannst du auch ein bisschen aufs Geld gucken, wenn es nicht... Ja, okay. War ich noch nie gemacht, haben wir alle noch nie gemacht. Und dann habe ich die gefahren, erst abwärts und dann Malaria und dann...
Wer es nicht weiß, das sind jeweils Bands gewesen.
Entschuldigung.
Gibt es die noch?
Abwärts gibt es noch.
Malaria
musste man Gudrun mal fragen. Gut, vielleicht wäre das ein...
Revival. Ja.
Gudrun, Mensch, wenn du das hörst, da haben wir viel mitgespielt. Wien, Holland, Frankreich, war ganz toll, waren ganz tolle Tourneen. Und so habe ich dann so ein bisschen Blut geleckt und habe auch gemerkt, dass ich ganz gut Karten lesen kann. Und dass ich auch Karten lesen kann während des Autofahrens und Karten lesen kann, rauchen kann während des Autofahrens und noch Musik im...
Ich finde das so geil, Karten lesen, das klingt so, als wärst du Wahrsager.
Entschuldige, aber es waren natürlich Straßenkarten, das war vor TomTom und wie diese anderen Geräte heißen, Garmin. Nee, es waren Karten, ich habe die auch heute alle und habe einen ganzen Schrank voller Straßen- und Stadtplänen von der Firma...
Falk.
Danke. Darf man das sagen? Ja.
Ich glaube, denen geht's nicht gut, das darf man, glaube ich, sagen. Ja. Mensch,
kauft mehr Karten. Ich habe die nicht weggeschmissen. Warum nicht? Irgendwann gibt es nämlich keine Satelliten mehr. Und da, GPS, dann rufen alle mich an. Man muss dazu sagen, ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Ich kann mich an jede
dann
Straße...
Dann brauchst du sie doch gar nicht.
Einmal brauchst du, um hinzukommen. Nee, das war toll. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Und dann
mit den nächsten, also die nächsten Bands
kamen.
Bands
und dann immer mehr Bands. Und dann kamen die englischen, amerikanischen Bands. Und dann irgendwann lernte ich dann auch Veranstalter kennen und lernte den Dietrich Eggert kennen von Rough Trade. Und dann hat er gesagt, Mensch, lass doch die Firma selber machen.
Rough Trade, eine englische Firma, Dependance, wahrscheinlich eine Agentur, auch eine Konzertagentur in Deutschland
Richtig.
Hatte.
Und dann haben wir gesagt, wir jumpen Ship Wir wären das. Wir sind jetzt sozusagen, wir sind MCT, so heißt die Firma, die wir dann gegründet haben 1984. Und wir machen jetzt das, was wir vorher für andere gemacht haben, machen wir jetzt selber, weil der muss ja ein Mörder-Profit zu holen sein.
Ob das wirklich so war? Kleiner Cliffhanger für nach dem Song, nach dem nächsten Song, den Skumek mitgebracht hat. Before Easter, Tracy Chapman. Wir alle erinnern uns, diese Frau, eine Gitarre, genau.
Live Aid. Hat mir das Herz gebrochen.
Jedem.
Ja, hat allen das Herz.
So, na, es gibt so, guck mal, dieser Auftritt, dann dieses Sinead O'Connor-Video mit Nothing Compares. Es gibt so, wie so Stempel.
Ja, ne? Hat die gehabt. Und dann habe ich sie irgendwann kennenlernen müssen. Erzähle ich gleich was zu, weil der Manager mich gezwungen hat, ihr zu verkaufen, dass sie in einer unbestuhlten Arena in Berlin spielen soll. Hat sie gesagt, mache ich nicht. Den will ich treffen, der mir das vorschlägt. Muss ich nach Paris, muss ich mit ihr mich hinsetzen und die Vision mit ihr teilen.
Das, wie verkauft man denn sowas, wenn die Künstlerin partout nicht will?
Indem ich ihr erklärt habe, dass sie zwar älter geworden ist, aber ihr Publikum jünger.
Oh, ach, das ist ja ganz charmant. als Warm-up ist das toll.
Hat sie geglaubt, hat auch gestimmt, war mit 9000 Karten ausverkauft. Und danach hat sie gesagt,
bei dir bleibe ich.
Nee, gut, dass das geklappt hat, sonst hätte ich dich jetzt gefeuert.
Radio 1, die Hörbarust, das war Tracy Chapman, Before Easter. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hörbar@radio1.de. Und wenn Sie eine der Sendungen verpasst haben oder auch jetzt erst einschalten und sich darüber ärgern, dann können Sie den Anfang der Sendung nachhören. Das kostet Sie nichts. Sie können damit joggen, Sie können Ihren schriftlichen Kram machen, Sie können bügeln, was immer Sie wollen. Und uns dabei zuhören, wie wir jetzt hier fortfahren, wie ich durch das Leben eines Fremden gehe. Oder gestern noch Fremder, heute schon
nicht
fast
mehr ganz so fremd. Weniger fremd.
Weniger fremd.
Halber Fremder.
So, also, es geht voran. Du fährst Bands. Mhm. Du hast sogar die erste Maxi der einstürzenden Neubauten finanziert, beziehungsweise...
Die Eltern haben es finanziert.
Deine Eltern haben es
finanziert. Meine Eltern haben es finanziert. Ich erinnere mich noch, wie heute, als wir in Waltrop, dieser christlichen Stadt, im Westen der Republik am Tische meiner Eltern saßen und ich ihnen vorgerechnet habe, dass 4.000 Mark total ausreichend wären, um das hinzukriegen. Und Blixer, meinem Vater, sagte, kann ich nur eine Stulle haben? Und oder so ähnlich. Und das war sehr nett. Und meine Eltern haben mir das Geld geliehen, ich glaube, für anderthalb Jahre. Das habe ich dann auch wieder zurückbezahlt. Und wir haben die Maxi-Single
Durstiges Tier,
genau, produziert. Also mit Lydia Lunch, glaube ich. Das war toll. War eine tolle Zeit mit Neubauten.
Wir sind eben in dieser Erzählung an dem Punkt gewesen, dass du eine eigene Agentur gegründet hast. Eigentlich läuft alles gut, weil ihr für die damalige Zeit auch sehr interessante Bands unter Vertrag hattet.
Genau.
Beziehungsweise erstmal angefangen habt mit denen.
Und dann haben wir aber gemerkt, dass die englischen Agenten, die uns das verkauft haben, ein bisschen ausgeschlafener waren als wir und ein bisschen früher rechnen konnten als wir.
Was heißt das?
Das heißt, die haben gesagt, Mensch, die haben gemerkt, dass wir sozusagen mit Herz und Seele dabei waren und haben uns suggeriert, dass da ja viel mehr Leute hinkommen, weil wir ja die Tollen sind und wir deswegen auch ein bisschen mehr Geld zahlen konnten als die anderen. Deswegen würden sie es uns ja auch geben, weil wir ja die Neuen sind.
Ach, ihr habt das sozusagen den englischen Agenten abgekauft, also die Rechte für Deutschland.
Genau,
dann, oder?
So macht man das heute auch noch. Man geht nach England oder nach Amerika und sagt, ich möchte gerne eine Tournee kaufen von XYZ und dann kauft man die Rechte ein, diese Tour in Deutschland zu vermarkten. Natürlich unter deren Ägide, also man kann nicht machen, was man will, aber man spricht das ab mit denen.
Wenn man Glück hat, darf ich kurz noch fragen, um das zu verstehen. Wenn man Glück hat, hat man ein Gespür für eine Band, die in Deutschland noch relativ unbekannt ist, die man also für wenig Geld bekommt und die aber funktioniert. Also ich denke jetzt an die Red Hot Chili Peppers.
Richtig.
Ne? Die habt ihr, glaube ich.
Richtig, die machen wir, seitdem sie existieren. Wir haben damals, ich glaube, im JAP angefangen, in der jungen Aktionsbühne in Düsseldorf und in anderen kleinen Läden in Berlin im Loft mit Monika Döring. Da waren 300 Leute. Was ist denn das für eine Musik?
Aber ihr habt sie relativ günstig geschossen und es hat sich dann, und dann habt ihr einen Fuß in der Tür. Dann habt ihr dadurch,
genau,
dann auch sozusagen das Recht zu ähnlichen,
nee,
Konditionen.
Nee.
Nein.
Nein, man hat
keinen. Das heißt, ihr macht sie unter Umständen groß und bezahlt dann da auch noch für.
Richtig. So ist das. Gut dargestellt. Man hat nie ein Recht auf irgendwas. Man hat ein Recht, dass man die Tour macht und das war's. Du hast keinen Anschlussvertrag und du hast auch keinen Konditionsvertrag, der dir sagt, du hast jetzt die Band gekauft für 1.000 Euro und wenn da aber nächstes Mal 5.000 Leute hinkommen, dann kriegst du immer noch für 1.000. Nee, das gibt's nicht. Die Bands sind immer beteiligt.
Aber damit würden sich doch die Künstler auch absichern. Also weil ein Künstler ja sich in einem Jahr sehr gut verkaufen kann und im nächsten oder im übernächsten Flaute, da ist nichts mehr.
Mhm. Da gibt's so ein paar, die ich veranstaltet habe, wo man dachte, wow, jetzt läuft's ja toll. Und dann machst du 2 Jahre später die Tournee und dann bringen die durch Umstände, die wir alle nicht beeinflussen können, auch nicht die Künstler. Alle haben das letzte Mal im Kopf und denken, wow, da war die Waldbühne ausverkauft oder die Wohlheit. Und denkst du, ja, war super. Und beim nächsten Mal denkst du, wird es ja noch besser, machst du 2 und bietest es an. Und dann kommen aber nur die Hälfte und dann sagen die, naja, aber zahlen musst du trotzdem.
Ei.
Ja, ist ein bisschen undankbar.
Robbie Williams war auch so ein Fall, den habt ihr auch, als er noch relativ unbekannt war. Du warst, glaube ich, eher skeptisch am Anfang.
Ich war total skeptisch. Hm. Ich erinnere mich noch an den, also der Agent schickte mir einen Telex und sagte, ich habe da einen neuen Künstler, der heißt Robbie Williams, den ich gar nicht kannte, aber der hat ganz tolle Manager. Wegen denen müssen wir das machen. Dann habe ich den Ian angerufen und gesagt, was für Manager? Ja, das ist David Enthoven und Tim Clark, das sind total gestandene Typen. Der eine hat früher T-Rex gemanagt. Den müssen wir unbedingt machen. Der ist ein ganz großer Motorradsammler. Meine Ohren gingen auf. Okay, dann machen wir das. Und dann haben wir da, glaube ich, 2-3 Jahre rumgedoktert. Also nicht nur wir, sondern global war eben noch nicht so richtig zu spüren. Und dann kam Angels.
Und da haben wir alle gesehen,
der kann singen. Alles super. Kannten wir den dann auch.
Und dann hat er die Stadien gefüllt.
Ja, das war meine größte Tour.
Mir tut VW im Moment so leid, mal abgesehen von diesem Abgasskandal, dass sie Robbie Williams wahrscheinlich über die nächsten 3 Jahre als Werbefigur und jetzt muss er immer so in der Funk immer so was sagen wie, ja, ich bin ihr Mitarbeiter. Und keiner findet Robbie Williams mehr so.
Finde ich schon. Gut. Ich finde es lustig.
Ja, lustig ist es, aber musikalisch, was würde dir jetzt im Moment einfallen zu Robbie Williams?
Swing.
Ja, wie lange ist das her?
3 Jahre? Weiß ich nicht. 15 Jahre. Man kann sich nicht immer neu erfinden, ne? Das geht nicht. Das kann man gerne versuchen.
Sag das mal Madonna.
Ach so, entschuldige. Naja, die meisten können sich nicht neu erfinden. Einige schon.
Oh,
Madonna jetzt, zum Beispiel.
Jetzt spielen wir...
Zurück.
Oh, Dinos Chapman. Das hat aber wahrscheinlich nichts mit... Der hat nichts mit Tracy zu tun?
Den kenne ich nicht persönlich. Ich befürchte nicht. Der hat aber einen Bruder. Die firmieren unter den Chapman Brothers, wenn man das mal googelt. Mhm. Die machen eigentlich, sag ich jetzt mal, Bildhauerkunst. Und dieser Dinos, ich glaube, das ist der jüngere von beiden, der macht auch Musik. Und die finde ich so toll, dass ich die nur noch höre. Schon seit 2 Jahren in einem Stück. Ich höre gar nichts anderes mehr. Nur noch Dinos Chapman. Dinos Chapman. Dinos Chapman.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur letzten halben Stunde mit Skumek Sabatka und ich habe Ihnen Estelle mitgebracht, 1980. Kraftwerk hast du mitgebracht. Das ist jetzt so ein Brachial-Einstieg. Normalerweise sage ich so, hey und...
Hallo Ralf.
Hast du nicht mitgebracht. Aber ich weiß, es gibt eine super Geschichte zu Kraftwerk.
Ja, es gibt viele tolle Geschichten.
Dann erzähl doch
ich bin auch eingeschworen von denen, nichts zu sagen. Aber ich darf eine, glaube ich, erzählen. Als ich 1990 wirklich, wirklich doll versucht habe, an die Band ranzukommen. Ich wohnte in Düsseldorf, die wohnten in Düsseldorf. Das hätte sich ja ergeben müssen. Habe ich den englischen Agenten Ian Flugs angerufen und habe gesagt, Ian, wie kann ich denn Kraftwerk machen? Sagt er, naja, die sind immer bei Fritz Rau. Große Ehrfurcht, Pause am Telefon. Und, was soll ich machen? Naja, vielleicht redest du mal mit denen. Hier ist die Telefonnummer, rufst du nächste Woche, Freitag, keine Ahnung, was für ein Tag das war, aber ich kann mich an die Uhrzeit erinnern, 17 Uhr und zwar genau an. Okay, warum genau? So genau? Warum so genau, Ian? Naja, die haben beim Telefon kein Klingeln eingestellt und das Telefon steht bei denen im Kühlschrank, der nicht läuft. Und wenn du nicht genau um 17 Uhr angehst und die drangehen, ist ja klar, können sie ja nicht wissen, dass du da bist. Oh, das habe ich verstanden. Noch nie war Zeit für mich so wichtig. Also habe ich um 17 Uhr angerufen an besagten Tag und de facto ging da jemand dran und war ganz kurz und knapp. Wer ist denn da? Ja, ich. Bla, bla, bla. Und dann haben wir uns getroffen. Ich glaube, ein paar Tage später in einer Eisdiele.
Bewegen die sich auch so zackig privat?
nein, sie sind ganz normale Menschen. Der hat gelacht da vorne. Und dann war das der Beginn einer ganz langen Freundschaft, sage ich jetzt mal so. Also wir sind jetzt gerade aus Amerika wiedergekommen. Wir gehen jetzt nächste Woche wieder in Europa auf Tournee. Ich veranstalte die und mache ganz viel für die. Und es ist ganz, ganz toll. Und ich reise ganz viel mit Kraftwerk.
Das ist ja eine Installation, mehr als die anderen Bands, würde ich jetzt mal sagen, die du oder Künstler, die du sonst unter Vertrag hast. Weil Kraftwerk ist ja dann auch schon eine lebende Legende. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, genau, es ist einzigartig. Und es waren irgendwie so Impulsgeber für unglaublich viele Leute.
Auch für mich.
Und das ist sicherlich noch, man sagt ja nicht, oh Mann, ich habe heute Abend Bock zu tanzen, komm, wir gehen zu Kraftwerk, da kriegen wir bestimmt noch eine Karte, sondern uiuiui, das Feuilleton hat auch schon dafür gesorgt, dass Monate vorher die wenigen Tickets ausverkauft sind. In der Nationalgalerie waren sie ja, letztes Jahr war das, ne? Wann war das? Hier waren acht Konzerte. Dieses Jahr war das acht Konzerte. Mensch, die Zeit rast.
Ja, die Kinder, wie die Zeit vergeht.
Und das ziehen sie auch dann. Ich weiß, dass es schwierig war mit der Akustik in der neuen Nationalgalerie.
Es war schwierig, ne? Und das haben viele darauf gezetert, vorher natürlich schon, und gesagt haben, das kann ja gar nichts werden. Das ist toll geworden. Man muss dazu sagen, dass die Gruppe, als auch wir, keine Kosten und Mühen gescheut haben, das so studiomäßig klingen zu lassen wie in diesem tollen Raum. Nämlich furztrocken, würde man sagen. Hat sich toll angehört. Wir haben diese Achter-Variante in Sydney, in Tokio, in New York, in London, in Paris.
Acht Konzerte.
In L.A.
Acht Alben.
Durchgeführt. Und nächstes Jahr gibt es nochmal einen kleinen Nachschlag in Europa. Darf ich das schon sagen? Ja, Oslo ist im Verkauf. Kommt noch ein bisschen was. Ist toll mit Kraftwerk zu touren.
Was ist denn am lustigsten?
Mit Kraftwerk?
Nee, mit wem? Also wir hören gleich auch Kraftwerk. Der Anruf, ja, das passt ja auch
natürlich.
Wunderbar.
Deswegen habe ich es auch gewählt.
Ich weiß ja gar nicht, bist du jedes Mal dabei?
Bei
wahrscheinlich
Kraftwerk
nicht. Nein,
bin
bei
ich,
Kraftwerk, aber
ja,
bei, du hast so viele Künstler nicht, unter Vertrag. Sag doch mal, mit wem du noch so gearbeitet hast und arbeitest, ein bisschen Name-Dropping.
Ein bisschen Name-Dropping, also mit Rammstein bin ich ganz viel unterwegs, auch weltweit. Ich bin viel mit Couscous unterwegs, auch weltweit. Ich bin mit Hélène Grimaud, die ich mal gemanagt habe.
Oh, die ist toll. Die versuchen wir durch dich in die Hörbar zu bekommen. Eine wahnsinnige Pianistin. Und
nicht nur das,
Wolfs,
ein toller Mensch.
Ja, also ich kenne sie ja nicht. Ich habe nur ein tolles Interview mit ihr gelesen. Und irgendwas macht sie mit Wölfen.
Die hat ein Wolf-Center in Nord-New York. Also in Nord-New York hat sich einmal die Stadt.
War das Wort Wolf-Center?
Wolf-Center. Ich war noch nie selber dort, aber wenn ich das richtig wiedergeben darf, wird sich dort um Wölfe gekümmert, die aus ihren Rudeln ausgestoßen werden. Und damit die nicht aufgegessen werden von anderen Wölfen oder gar Menschen oder abgeknallt, kommen die in dieses Wolf-Center und werden dort renaturalisiert.
Okay, trotzdem möchte ich sie einladen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, sie frisst keine. Damit, nein, sie ist ganz toll.
Damit die Wölfe nicht von Menschen gefressen werden, greift der Mensch mal ein und renaturalisiert sie. Guck mal, was man nicht alles... Nichts ist unmöglich.
Kann. Genau.
So, dann lass uns doch jetzt einfach mal Kraftwerk spielen. Dann können wir die Klappe nämlich schließen und den Rest der Sendung dann einfach noch kreuz und quer dies und jenes Thema
sehr gut
aufgreifen.
Okay.
Radio 1, die Hörbar Rust. Skumek Sabotka ist heute hier zu Gast. Er ist Konzert- und Tourneeveranstalter. 2006 bist du verunglückt. Du hattest ja schon diesen ersten Unfall, nachdem man dir dann, da warst du noch Punk, da hast du Blumen ausgefahren, gejobbt und bist durch die Windschutzscheibe und dann hat man eben diese Krankheit gefunden, die Hepatitis B. So, das war das eine, das erste Unglück. Das Leben hat ja so ganz interessante Stufen manchmal so für einen parat. 2006, da bist du mit deiner Harley, hast du dich
gelegt.
Hingelegt.
Man würde sagen gelegt. Ja, ein Tag nach dem Ende der Robbie Williams Tour. Wir hatten Freitag und Samstag Hockenheimring gespielt. Das war ein fulminantes Ende. Und an dem Sonntag bin ich mit einer, das sagt jetzt nur Insidern, vielleicht war es mit einer 46er WLA, World Liberator America, also einer Harley Davidson, die im Krieg gebaut wurde, die die Amerikaner den Russen verkauft hatten, weil die Russen keine eigenen Motorräder hatten. Die Maschine ging dann nach Russland, kam über Umwege nach Ostberlin, wurde von dort jemand zusammengeschraubt in seiner Wohnung. irgendwann hat er dann gemerkt, dass die Karre viel zu groß ist, um sie aus der Wohnung zu kriegen und hat sie dann aus seiner Platte irgendwann runtergebracht, hat sie lackiert und hat sie verkauft und ich habe sie dann 5 Jahre lang gesehen, wie im Geschäft und habe gesagt, das Geld gebe ich nicht aus und irgendwann habe ich gesagt, als sie ein kleines bisschen günstiger war, oh, ist ja viel günstiger geworden, das gebe ich jetzt aus.
Wie viel war es?
15.000 Euro.
Mhm.
Es war, ja, und dann bin ich die ganz lang gefahren und die hatte eine Tankschaltung. Also die haben Tankschaltung. Das heißt, du hast eine Kupplung, du musst den Gang einlegen. Das nur als Vorspiel. Und bin über Sanssouci da hinten rumgefahren und wollte mir den Kopf ein bisschen frei machen und höre auf dieser Fahrt, kurz bevor dieser Unfall dann passierte, einen lauten metallischen Knall. Halt an, steig ab, sehe es noch alles dran, wackel überall dran, nichts gemerkt. Bin weitergefahren und habe ursprünglichen Planung einen anderen Weg genommen und bin abgebogen in einen kleinen Waldweg. Hinter mir fuhr ein Fahrzeug und ich fuhr so vor mich hin und plötzlich macht es Knall und ich liege unter der Karre und was man jetzt wissen kann, ist, dass bei so einer Karre, wenn man den Gang nicht rausnimmt, sich er alles weiter bewegt.
Oh, Scheiße.
Der Sprit läuft weiter, das alles dreht sich und es lag dann auf meinem rechten Bein und wiegt dann auch so 180 Kilo. Mm. Und ich sah nur, wie der ganze Sprit aus dem Tank auf meine Hose lief und dachte mir, jetzt gleich stehst du in Flammen. Ja, das Bein war durch, der Fuß auch und ich lag da und die Frau hinter mir stieg aus und die ging auf mich zu. Ich habe die so gesehen und ich sah nur, wie die so macht und dachte, Scheiße.
Naja, also sie hat die
Hände vor, ich mache das jetzt nochmal vor, sie stieg aus, die Tür öffnete sich,
sie lief
über den Asphalt und nahm dann ihre Hände und machte so und guckte in 50 Meter Entfernung und kam nicht näher. Und ich dachte, ja, und dann bin ich ohnmächtig geworden, dann bin ich aber kurzzeit wieder aufgewacht, die Karre war mittlerweile aus, denn es stand ein Mann, der die Karre hochhebte und mein Fuß lag mein Bein lag normal und mein Fuß lag aber in eine andere Richtung. Da habe ich gedacht, irgendwie, es ist nicht so schlimm, dass ich das nicht noch spüre, es hat schweinisch wehgetan und dann haben sie mich im Sigmund von Bergmann Krankenhaus operiert. Das war dann auch alles nicht so schlimm und ja, das war der zweite Unfall. Da habe ich aber gemerkt, jetzt muss ich mal ein bisschen langsamer treten. Bisschen zu schnell alles gewesen.
Ja, das ist ja das Interessante, dass dein Leben dich da, wenn du nicht von selbst drauf kommst, zwingt. Also wieder musstest du zurückkommen. In dem Fall war es dann jetzt nicht ein Bett, 6 oder 7 Monate mit Luftpolsterfolie, sondern der Rollstuhl.
Genau.
Wie lange?
Ich glaube 2-3 Monate. Also musste ich nicht, aber ging nicht anders, hat schweinisch wehgetan. Und wir haben damals noch Robbie Williams in Rio veranstaltet. Da bin ich dann mit hingeflogen und da hat mir dann mein Freund Frank geholfen mit Krücken und Rollstuhl in Rio übers Kopfsteinpflaster. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Das war nicht so toll. Aber ich habe gemerkt, ich muss da ein bisschen Gas rausnehmen aus dem Tempo. Und das hat mir, glaube ich, gut getan. Die Maschine habe ich noch lang gefahren. Die hatte nichts. Der Maschine ging es gut.
Also du kannst ja diesen Knall auch nicht erklären.
Der
Knall,
was war passiert? Die alte Trommelbremse dieser Maschine hatte sich in sich aufgelöst und bremste mich einfach, ohne dass ich was dazu getan habe. Es war also kein Fahrfehler, sondern ein sich selbst auflösende Trommelbremse von 1946.
Mhm.
Kann passieren. Was fährt man auch so alte Dinger?
Du bist als Konzertveranstalter Erfindung einer Sache, die viele Leute nicht mögen, andere begrüßen, das personalisierte Ticketing. Kannst du erklären?
In einem Satz, ja.
Genau, und vor allen Dingen auch, was ich gelernt habe, Secondary Ticketing.
Das ist ein ganz, ja. Und ich fange mal an beim Secondary Ticketing. Wenn es das nicht geben würde, müssten auch die Karten nicht personalisiert werden. Früher, kennst du das, gehst du zum Konzert, da stehen so meistens schmuddelige Männer vor der Tür und haben einen Zettel, da steht drauf, suche Karte. Was in Wirklichkeit sich dahinter verbirgt, ist, dass die dir eine Karte verkaufen. So, das sind sogenannte Schwarzhändler. Die trifft man überall und auch heute noch, musste man darauf achten, gibt es auch bei Fußballspielen. Als das Internet ganz groß wurde, haben multinationale Konzerne festgestellt, dass man Karten im Internet kaufen kann, in großen Massen. Wenn diese Konzerte dann ausverkauft sind, kann man diese Karten dann für einen großen Mehrbetrag weiterverkaufen und kann das ganz legal machen. Das haben wir auch festgestellt vor ungefähr 10-12 Jahren und haben gesagt, das finden wir aber irgendwie nicht so gut, weil davon haben wir nichts. Plus, was viel, viel schlimmer ist, der Fan wird geprellt und der Fan, der selten ins Internet geht, denkt vielleicht, dass das der wirkliche Preis ist. Ich sag mal ein Beispiel, eine Karte für Arcade Fire kostet 44 Euro und bei denen kostet die 104. Jetzt bist du Fan von Arcade Fire, bist nicht so richtig ausgeschlafen und denkst, 104 Euro, ganz schön viel Geld. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Um den Weiterverkauf an diese, wie ich sage, unerlaubten Wiederverkäufer zu stoppen, würde man draufschreiben auf die Karte deinen Namen. Damit ist die Karte personalisiert. Diese Karte kannst du dann zwar immer noch verkaufen, aber nur für den Preis, den du bezahlt hast oder weniger.
Und auch dann, und dann beginnt ein Prozedere, das jetzt nicht besonders mühevoll ist, aber es ist ein gewisser Aufwand, denn wenn ich am Dienstag zur Arcade Fire will, die Karte schon habe, im Übrigen leider, und deswegen bleibt auch so manche Korkpinnwand nackt, als PDF, als ausgedruckte, langweilige, leider so, ja, denn gut. Früher waren die ja bunt und glitzern und
bin ich da auch,
Dann könnte ich sagen, okay, pass auf. Skumek, ich kann nicht am Dienstag. Willst du oder am selben Tag?
Dann kannst du so umpersonalisieren und kann sagen, du, ich kann nicht, aber mein Freund kann und dann kann oder meine Freundin oder meine Oma, die will Arcade Fire überhaupt sehen. Und dann kannst du die Karte umpersonalisieren auf deine Oma.
Ja, dazu muss ich dann
deinen Ausweis hoch oder ein Lichtbild oder hochladen. Das ist, hört sich jetzt aber alles viel schlimmer an, als es ist und sagen, ich bin ich, du bist Bettina, ich kann das jetzt machen und dann wird die umpersonalisiert.
Und dann wieder ausdrucken und dann ist alles tutti.
Ja. Oder zumailen. Deine Oma hat ja wahrscheinlich auch ein Smartphone. Dann geht die mit dem Smartphone da durch. Dann muss sie das auch nicht mehr ausdrucken. Das ist ganz simpel. Und damit hat man, damit haben wir als auch die Künstler die Gewissheit, dass diese Karten nicht wiederverkauft werden. Weil das ist damit unterbunden.
Das und warum machen das nicht alle? Das machst ja eigentlich fast nur du.
Ja, da musst du mal die anderen fragen. Ich sag mal, ich könnte mir vorstellen, dass die anderen vielleicht beim Wiederverkauf ihre Hände mit im Spiel haben.
Und ach, dass die dann sozusagen nur, sagen wir mal, 70% der Karten überhaupt in den freien Verkauf geben und bei 30 sagen, hui, wo die jetzt, also wenn die jetzt so mit 70% haben wir es ausverkauft und der Rest ist dann unsere Marge, alles das, was on top kommt. Verstehe.
Könnte so sein.
Hast du ja mit keinem Wort so.
Nee, ich kann das ja auch nicht nachweisen, aber ich bin mir
auch nicht unsicher.
Genau. Wir nicken hier, kann man das im Radio darstellen? Ja.
Aha.
Ja, ist ein tolles Thema.
Es ist, hat sich sowieso einiges verschoben. Was heißt, kann ich mir vorstellen, weiß glaube ich jeder. Früher lief die größte Kohle über die Alben, über den Verkauf der Musik.
Heute läuft die größte Kohle, kurz, dass ich unterbrechen darf, Entschuldigung.
Ja, klar, du hast,
Über die Konzerte. Das heißt, wir haben plötzlich einen unerwarteten Zuspruch von Managern und Agenten, die mit uns reden wollen. Und plötzlich wird unsere Position, hat sich etwas geändert. Hat einen Vorteil, hat aber auch den Nachteil, dass wir jetzt plötzlich die Brotbringer sind und sich die Garantien als auch die Ticketpreise, das wird der ein oder andere Fan gemerkt haben, sich dann doch deutlich krass verschoben haben. Weil wenn du nicht mehr dein Geld verdienen kannst über CDs oder über Downloads, weil das jeder klaut, dann kannst du es eben nur noch über Konzerte machen. So ist der Gang der Dinge.
Der Gang der Dinge sagt auch, wir sind fast am Ende. Na, ein paar Minuten haben wir noch.
Okay.
Ich weiß ja nicht, welche Geschichte sich hinter Carolina verbirgt. Chico
Buarque.
Buarque.
Chico Buarque ist der beste, tollste, größte Sänger aus Brasilien. Die Geschichte wäre endlos. Die Geschichte heißt Rio, die Geschichte heißt Brasilien, die Geschichte heißt Rosiris, die Geschichte heißt, dass ich da mal gelebt habe eine Zeit lang, versucht habe, diese doch recht schwierige Sprache zu lernen.
Von wann bis wann hast du denn da gelebt?
Ich habe in Rio gelebt von 2004 bis 2009 an und ab. Also ich habe da nicht die ganze
2004
Zeit...
2004 bis 2009?
2009, ja. Das sind 5 Jahre, glaube ich, nach Adam Riese. Und da habe ich versucht, diese Sprache zu lernen mit meiner damaligen Frau, ohne meine damalige Frau. Und
mit oder ohne jetzt?
Ja, mit beiden. Ich habe es versucht mit ihr. Beiden. Ich habe es mal versucht mit ihr und ich habe es versucht mit anderen Menschen in Universitäten, in Sprachkursen.
Ach so, okay.
Es ist die tollste Sprache, wenn man die hört. Ich kann auch ein bisschen verstehen, aber ich kann es auch ein bisschen aussprechen, aber nicht wirklich. Aber Chico Buarque ist einer der größten Komponisten und Autoren Brasiliens. Und der schreibt Lieder, die sind besser als alle anderen.
Und verstehst du diese Texte? Oder
natürlich nicht.
Das? Nein, wirklich nicht?
Nein, nimm mal nur so einzelne Worte, aber... Das Lied ist jetzt ganz toll.
Ich finde, das Wort Brasilien ist auch ziemlich häufig gefallen, sowohl als das Mikro an war, als auch als es aus war. Lebst du mit einer Frau jetzt gerade zusammen, die aus Brasilien kommt?
Ja, die heißt Rosiris.
Ach, deswegen hast du diesen Namen auch gerade.
Deswegen habe ich dieses R auch hier unten tätowiert. Das geht
dass
hier
der Hörer
los.
Deutlich sieht, genau. Von
ja, man
hier
kann das
da.
Jetzt, weil diese dicke Uhr da drüber ist. Und da gibt es dann ja natürlich auch eine...
Wie lange seid ihr schon zusammen?
6 Jahre.
Und fühlt sie sich wohl hier in Berlin? Weil es ist ja schon nochmal ein anderer Schnack. in Deutschland?
Also sie kommt aus Rio. Sie ist sozusagen eine Carioca. Das heißt, die Leute aus Rio haben sozusagen einen eigenen Begriff für sich selber. Sie ist eine Carioca und sie lebt natürlich lieber am Strand als ich. Ich gucke jetzt mal hier an diesem Sonntag aus dem Fenster. Ich sehe hier grau. Natürlich wäre sie jetzt lieber in Rio. Ich auch im Übrigen. Sie fühlt sich aber sonst ganz wohl hier. Sie ist auch schon über 15 Jahre hier. Ich habe sie hier kennengelernt.
Ja, okay, ja, gut.
Insofern.
Ja, weil es ist ja auch immer Verantwortung, die man für jemanden trägt, den man sozusagen rüberholt.
Habe ich nicht.
Nee,
hast du nicht.
Nein, nee.
Ich habe sie hier in Berlin kennengelernt.
Ja. Ich habe es verstanden.
Ich habe keine Verantwortung.
Nein. Gut, ich danke dir für all diese Geschichten. Gibt es irgendwas, worauf wir hinweisen können oder sollen? Irgend so ein Geheimtipp, den du uns gibst? Irgendeine Band, die wir noch nicht kennen? Irgendein Sänger, den du uns ans Herz legst?
Wanda,
die österreichische Band.
Vielleicht ist kein Geheimtipp, aber ich habe die gerade erst kennengelernt. Ich finde die ganz toll.
Österreich hat jetzt gerade wieder so, die hatten ja so diese Vienna Scientists und so, ne?
Ja,
vor,
auch hier
das
die,
her? 20 Jahre?
Ja, auch die, wie heißt der, Hermes Fettberg, finde ich ganz toll.
Und Bilderbuch und so.
Ja, finde ich alles ganz toll. Aber ich mache keine von denen, aber die finde ich ganz, ich glaube, das wird ein ganz großes Thema. Ja.
Okay, gut, vielen Dank.
Vielen Dank auch. Ich nehme jetzt hier nochmal so einen Keks.
Viel Spaß und fahr vorsichtig.
Ja, natürlich.
Und nächste Woche, wenn Sie Lust haben, ist Wolfgang Bosbach hier zu Gast. Tschüss.
Caroline. Radio 1. Hörbar Rust.